Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend. Heute geht's hier bei uns im Studio Merten um Traumdeutung und Nahtodforschung. Und es gibt auch wieder einige Tipps aus der Region. Am Mikrofon Gundi Konopka. Willi-Peter Müller, Dozent an vielen Bildungseinrichtungen, auch in unserer Region, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Traumdeutung und auch mit Nahtodforschung. Heute ist er hier bei uns im Studio Merten im Gespräch mit meinem Kollegen Otto Ganser, der mehr über diese Themenbereiche erfahren möchte.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Müller. Ich freue mich, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind.
Guten Abend, ich freue mich auch.
Sie waren vor unzähligen Jahren schon mal hier und wir haben auch mit Ihnen gesprochen, auch über ähnliche Themen, vor allen Dingen Traumforschung. Das soll auch unser Thema sein, aber es wurde eben schon angesagt, wir wollen so auch zwei, drei andere Themen mit aufgreifen, mit einbeziehen. Und beginnen wir vielleicht auch mal mit dem Thema Traumdeutung, Traumforschung. Das ist ja ein ganz spannendes Thema für viele Menschen. Man kann jetzt nicht alles nachvollziehen. Wie hängt das zusammen? Was kann man daraus nehmen? Wie weit ist denn die Forschung oder was haben Sie herausgefunden? Sie haben sich ja sehr viel damit beschäftigt.
Ja, es ist sozusagen meine Lebensaufgabe oder mein Lebensjob. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Träumen, jeden Tag. Man könnte vielleicht anfangen mit einer Neuerung in der Wissenschaft. In den meisten Traumbüchern steht ja noch, dass es spezielle Traumphasen in der Nacht nur gäbe, die sogenannten REM-Phasen, die flacheren Schlafphasen. Und ansonsten viele Tiefschlafphasen ohne Traum. Das ist aber glücklicherweise seit einigen Jahren geändert, wissenschaftlich auch anerkannt. Wir träumen immer. Nicht so, wie es in den meisten Büchern noch steht, als gäbe es nur bestimmte Traumphasen. Wir träumen ständig. Das Unbewusste, das hängt mit der Arbeit des Unbewussten zusammen, ist immer aktiv. Es ist ja eine Antenne. Wir bekommen ja Informationen über uns, über den Kosmos, nicht nur durch das Bewusstsein, das ist nur ein kleiner Teil, sondern wir erfahren ja, oder meinetwegen erfahren in Anführungsstrichen, viel durch das Unbewusste. Und dieses ist dann in der Nacht, es ist eigentlich immer tätig, aber in der Nacht besonders, wenn das Bewusstsein schläft. Und so erfahren wir also viele unbekannte Dinge, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, über die Träume. Also ein großer Lehrmeister, ein Weissagepool oder ein Weisheitspool vielleicht besser sind die Träume. Man ist sich aber in der Wissenschaft heute auch noch nicht einig, welche Theorie stimmt. Was sind eigentlich Träume? Wir müssen damit leben im Moment, dass es mehrere Ansätze gibt. Vielleicht erinnern sich die Hörer, dass man in der Antike, in allen früheren Zeiten und Kulturen immer geglaubt hat, die Träume seien Zukunft. Das ist heute natürlich nicht so berücksichtigt oder nicht mehr so aktuell. Wir gehen davon aus, in erster Linie, dass Träume psychologische Verarbeitungsspielwiesen sind. Aber das sind sie nicht nur. Sie haben durchaus latent potenziell auch einen gewissen Zukunftsaspekt. Sie haben beschäftigen sich im Übrigen auch nicht nur mit der Persönlichkeit des Träumers, mit der Psyche oder mit den Alltagserlebnissen, sondern in den Träumen bekommen wir auch übergreifende, sage ich mal, kosmische, spirituelle Informationen. Also um es sehr direkt oder auch platt zu sagen, über unsere Ewigkeit. Das heißt über pränatale Zustände, vorgeburtliche, auch postmortale, nachtodliche. Die Träume lehren, dass wir in unserem Kernbereich, sagen wir als Seele, nicht vollkommen identisch sind mit nur diesem momentanen Materieleben. Vielleicht ein Beispiel oder ein Stichwort noch dazu. Die meisten Leute erinnern sich, dass sie mal fliegen können im Traum. Und da fängt es schon an, das ist dieses Schweben und Fliegen, da löst sich, um es etwas in alter Sprache zu sagen, die Seele schon etwas vom Körper im Schlaf und hat einen ersten Akt der Freiheit, der Unabhängigkeit. Nicht nur von der Gravitation, sondern auch von dem...
Also wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf.
Ja.
Also ich träume das auch sehr oft, dass ich fliege wie ein Vogel.
Wunderbar.
Das ist manchmal sehr anstrengend.
Ja.
Und ich merke, mir fehlt die Kraft und dann muss ich landen. Das gelingt dann meistens auch.
Was bedeutet das? Es gibt sehr viele Flugträume, es gibt sehr schön, es gibt auch manchmal mit Absturz, mit Katastrophe. Viele Leute haben dieses sich bemühen, ne? Also wie Hops oder so etwas. Das bedeutet mehreres. Also zum einen ist das schon ein Zustand, wo man sich über die Dinge des Körpers und des Erdenlebens erhebt und, sagen wir, in seiner geistigen Potenz etwas sieht. Hier im Speziellen aber, wo Sie das ansprechen, die Träume lehren, dass wir wenigstens in der Symbolsprache von irgendwoher kommen auf die Erde und auch, wenn wir sterben, irgendwohin schweben oder fliegen oder abgeholt werden. Und so etwas, was Sie ansprechen, ist gerne ein Landeproblem. So, will ich es mal fokussieren, ist gerne eine Erinnerung an die Geburt. Im Unbewussten ist alles gespeichert, sogar die Schwangerschaftszeit, die Zeugung, die Geburt und. Im Unbewussten geht nichts verloren. Es weiß viel mehr als das Bewusstsein. Und so sind zum Beispiel die Geburtserinnerungen massiv drin in den Träumen.
Das spielt eine Rolle, diese frühen
Lebensphasen. Richtig, die sind alle präsent. Das sind Erstprägungen, die sind enorm wichtig. Man beschäftigt sich viel mit diesen Dingen, zumal wenn da ein Problem war. Und das träumende Ich ist auch ein heilen wollendes. Es möchte ein solches Problem, ein Trauma oder das ist dann auch eine innere psychische Entwicklungssperre, lösen. So kommen wir auch zu den Albträumen. Das ist immer wieder der Versuch, ein Trauma zu lösen, aber eventuell ist es wieder nicht möglich. Das ist dann der Albtraum, der abbricht mit dem, der sich wiederholt, mit dem, was kommt. Das wäre das Schlimmste. Aber nochmal zu Ihrem Traum. In der Traumsymbolik ist dieses Einfliegen, Landen ein... oder kann sein, ein Symbol für auf die Welt ankommen. Da gibt es auch noch viele andere Symbole. Und mit diesem gewissen Landeproblem, was Sie da haben, oder wenn ich mich da recht erinnere, da drücken Sie eigentlich aus, dass Ihr auf die Welt kommen nicht leicht war. So würde ich das mal nehmen als Information. Und da können wir das mal im Moment jetzt auf die Schnelle stehen lassen.
Ja, gut. Dann lassen wir das Thema auch mal im Moment stehen und spielen ein bisschen Musik. Vielleicht auch ein bisschen Musik zum Träumen. Und gleich werden wir das Thema wieder aufgreifen. Ja, wir haben eben über Träume gesprochen, über einige Beispiele schon. Und es gibt ja nun unzählige Arten von Träumen. Sie sprachen auch von Albträumen. Was sagen denn die Albträume eigentlich aus oder was können sie aussagen?
Ja, sie sind an sich auch eine Information, für die man dankbar sein sollte. Das Leben ist eine Leiter oder Treppe, so wird es auch manchmal im Traum gesehen. Und bestimmte Erlebnisse hätte man haben müssen, um sich innerlich weiterzuentwickeln. Und die Albträume, im Übrigen, die Albträume beruhen durchaus auf Fakten. Man soll sich nicht einreden lassen, da wäre nichts. Man würde spinnen oder halluzinieren. Wie überhaupt, wenn man in der Traumwelt ist, nachts ist es sehr ernst. Und nur der anscheinend kluge Mensch am Tag mit Bewusstsein sagt, das wäre keine Realität. Also das ist eines, wenn man einen Albtraum hat, muss man akzeptieren, da ist was gewesen. Jetzt ist das Unbewusste riesengroß, ein riesengroßer Pool. Wir können auch Dramen träumen, die nicht aus unserer Biografie stammen. Die können von anderen stammen, sehr bevorzugt auch von unseren Vorfahren. Ich habe das oft erlebt, dass da zum Beispiel eine Mutter sitzt da und sagt, meine Tochter hat mit 14 Jahren den und den Traum. Und den hatte ich auch mit 14 Jahren. Es gibt also Inhalte, die laufen durch die Familie, weiß man auch heute mit der modernen Familientherapie, Psychologie. Also das ist das eine. Hinter einem Albtraum steht ein Erlebnis. Ernst nehmen. Dann, was ich eben mit der Leiter sagte, dieses Trauma müsste, das Unbewusste versucht das, möglichst erkannt, gestaltet, bewusst werden und dann kann man es nämlich auch akzeptieren. Dann kann man sich mit diesem schweren Ding aussöhnen. Aber dazu muss man es erst verstehen. Und das Unbewusste bringt also diese Information. Jetzt, wie geht man mit Albträumen um? Zuerst möchte ich sagen, ein Albtraum ist dann zu Ende, wenn er verstanden wird. Und wenn man einen Albtraum hat, einen wiederkehrenden, sollte man mit sich so verfahren, dass man sich vorstellt, was könnte jetzt kommen am Ende. Es ist ein Art Abbruch am Ende. Jetzt kommt nämlich eigentlich das Allerschlimmste, man könnte sagen das Unerträgliche, das Nicht-Bewusstseinsfähige, wo wir auch im Leben dann vielleicht einen Schock und ein Aussteigen hätten. Das heißt, obwohl das träumende Ich versucht, an diese Verletzung heranzukommen, das hätte nämlich, damit umzugehen, hätte eine Heilwirkung, schafft es es wieder nicht, weil die Verletzung zu früh war, völlig nicht verstanden wurde, also in der Kindheit oder auch schon in der Schwangerschaftszeit, ich denke mal zum Beispiel an Abtreibungstendenzen, die sind massenhaft drin im Traum. Und also ein erster Schritt ist, abgesehen, dass man die Träume versuchen sollte zu erinnern oder die Albträume und aufzuschreiben oder zu erzählen, dass man sich meditativ vielleicht ein bisschen vorstellt, was könnte jetzt kommen. Dann geht es meistens um Tod oder Leben, nicht um Sex, dass man in Richtung Sigmund Freud zu sagen, der ansonsten aber interessante Traumgesetze erkannt hat, so ist es nicht, sondern es geht um die wichtigste Frage, Tod oder Leben. Das beschäftigt einen im Traum. Und wir alle haben Stationen hinter uns, wo unser Leben auf der Kippe stand, wo das Unbewusste oder das Baby oder der Fötus dachte, oh, hier muss ich sterben. Ja, allein schon eine Muttertrennung, wenn man 4 Wochen im Brutkasten ist oder vielleicht die Mutter verlässt einen mit einem Jahr, das ist so wie wenn, wie tot. Vielleicht noch eine Sache zu den Träumen, auch zu den Albträumen. Die Sprache des Unbewussten ist die Bildersprache. Die Traumdeutung ist also eigentlich die Kunst, die Symbole zu verstehen. Das ist das A und O. Und das ist heute natürlich leider ein bisschen brach, wir sind sehr verkopft, man kennt es nicht mehr. Aber das ist das Geheimnis, eigentlich das größte Geheimnis der Traumdeutung, die Analogien, die Gleichnisse, die Bildersprache zu verstehen. Und so läuft auch ein Albtraum ab in Gleichnissprache, aber so, dass man das übersetzen muss, die Symbole. Und dennoch ist der erste Schritt, dass man sich selber sagt, ich spinne nicht, sondern da liegt ein Fakt vor. Das ist schon mal eine wichtige Sache.
Mir fällt gerade ein, was ich auch sehr oft träume, das wiederholt sich immer wieder mal, dass ich plötzlich in einem ganz anderen Haus wohne, in einer anderen Landschaft mit wunderschönen schneebedeckten Bergen rundherum und ich dann manchmal in einen Raum komme und sage, ach, schade, da war ich ja lange nicht mehr, den Ausblick habe ich ja lange nicht mehr erlebt und das ist dann manchmal auch sehr schön,
ja.
Sehr, sehr schöne Träume. Was kann das denn bedeuten? Also immer wieder schöne Landschaften umgeben mich
ja.
Dann.
Ja, so auf die Schnelle. Wir haben ja eine sagenhafte Information im Traum. Man könnte, wenn man Buddhist-Hindu wäre, würde man sagen, die Träume informieren auch über frühere Inkarnationen. Aber ich nehme es mal hier symbolisch, eine andere Landschaft, ein anderes Haus ist einerseits eine Erinnerung an einen anderen Erfahrungszustand, der kann relativ jenseitig sein, aber auch etwas platter genommen, da liegt ein Konzept drin über die Persönlichkeit, das sind Lebensumstände. Und der Traum sagt, mein Gott, ich könnte ja auch so leben, ich könnte diese Mentalität haben und vergesse das, das ist ein ungehobener Schatz meiner Persönlichkeit. Ich könnte innere Lebensumstände, also ein Potenzial habe ich dazu, so haben, wie es gleichnishaft in der Landschaft abgebildet ist. Und mit dem Schnee noch nebenbei, Eis ist ein nicht so angenehmes Symbol. Eis ist Emotionskälte, Verhärtung und so weiter. Aber Schnee ist interessanterweise eher ein Glückssymbol, obwohl es so kalt ist. Ja, es hat mit Ruhe, Frieden, wie Sie auch sagen, ich fühle mich, das ist eine schöne Landschaft mit dem Schnee. Wir haben ja auch in den Religionen den Göttersitz, immer in den schneebedeckten Bergspitzen, oder in den meisten Religionen jedenfalls. Also Schnee deutet an Rettung trotz Schwierigkeit. Es ist ein schönes Symbol in der Regel und mich wundert nicht, dass Sie sich da wohlfühlen. Also es sind Persönlichkeitsformen von Ihnen, die vielleicht nicht entwickelt sind, die Größe, Ruhe, Frieden und Wohlgefühl haben. Möglicherweise sind es aber auch vergangene Erfahrungen, sehr spirituell irgendwo, die halt da sind. Ja.
Gut, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt und wir werden das Thema weiter gleich vertiefen. Im Studio ist der Dozent Willi-Peter Müller, der viele Vorträge hält über Traumpsychologie, Nahtoderfahrung, Spirituellem und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass wir ein sehr interessantes Gespräch schon in den ersten zwei Gesprächsteilen führen konnten über Träume und was es bedeuten könnte und welche Einflüsse auf uns Menschen das auch am Tage hat. Und jetzt ist mir eben, als die Musik lief, noch eingefallen, ich selbst habe oft festgestellt, dass ich tatsächlich in der Lage bin, manchmal so schlimme Albträume zu steuern, dass ich im Traum darauf hinführe, das dann abzubiegen, dass es sich zum Guten wendet. Das ist was ganz Ungewöhnliches für mich, diese Erfahrung, die ich seit einigen Jahren habe. Haben Sie das auch öfters schon mal gehört von Menschen?
Ja, es ist halt verschieden bei Menschen. Manche steuern ihre Träume bewusst oder auch unbewusst. Manche Leute gehen auch auf Toilette nachts und träumen dann weiter und wollen das auch, können sich das vornehmen. Also wir steuern eigentlich alle, aber man merkt es nicht. Jetzt ist es bei Ihnen vielleicht eine gewisse Ausnahme, aber nicht so ungewöhnlich, dass man, dass das Eingreifen oder die Tätigkeit, die Aktivität des träumenden Ichs manifest wird oder erkennbar wird. Ich glaube aber, oder ich bin eigentlich ein Typ, der lässt die Träume kommen. Ich greife nicht ein. Ich wünsche mir auch keinen Traum. Ich habe jeden Morgen Traumerinnerungen und was kommt, ist also bei weitem genug. Ich bin da, habe eine Pietät gegenüber den Träumen. Oder wie C.G. Jung sagt, die Träume, das Unbewusste korrigiert das Bewusstsein. Also ich lasse das so kommen und greife nicht ein. Es gibt ja manchmal auch schon Schulen bei Albträumen, die das empfehlen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter als das, was Sie gesagt haben. Das nennt man luzides Träumen, dass man mit dem Albtraum umgeht später am Tag und ein besseres Ende, um es kurz zu sagen, da hinein imaginiert. Ja, das geht auch ein bisschen, aber die Frage ist, ob man dann, ob der Inhalt will ja nun hoch. Es steckt eine Wahrheit im Albtraum drin. Und wenn man sie ändert, wie auch immer, vielleicht bei Ihnen schon ein bisschen im Traum oder später durch eine große Therapie, besteht die Gefahr, dass der Inhalt sonst wohin wegrutscht und sich äußert im psychischen, tiefen psychologischen Leben. Ich habe eben gesagt, ein Albtraum ist dann zu Ende, wenn er verstanden ist. Oder auch wenn natürlich, das ist wichtig vielleicht noch, wenn die aktuelle Situation eine andere ist. Wir müssen immer akzeptieren, dass Träume Bezug nehmen auf die Lebenssituation. Und wenn ich glücklich und unglücklich bin, habe ich entsprechende Träume. Das heißt, wenn ich Lebenssituationen habe, die wieder so ähnlich sind für das Unbewusste wie meine Erstverletzungen, dann kommen diese Albträume zum Beispiel. Wenn ich aber meinetwegen meinen Job kündige oder meine Trennung oder sonst einen Riesenschritt in der Realität mache, wo nun die ähnliche Lebenssituation eine andere ist, kann auch der Albtraum aufhören. Macht auch Sinn, ne? Aber das ist selten, ja. Selten, dass es so einschneidende Veränderungen gibt. Also diese Art Steuerung, ich würde sie nicht machen, bewusst absichtlich machen wollen. Wenn Sie sie machen, das wird ja bei Ihnen einfach so kommen. Und dann ist es auch okay. Aber therapeutisch, um den großen Komplex zu lösen, tendiere ich eher dazu, das Schlimmste anzunehmen. Ja, oder ja, zu immer. Ja, 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 ja. Weil dann ist die Bombe geplatzt, dann ist es ja raus. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung ist auch psychologisch, man kann alles annehmen, akzeptieren, wenn man es denn richtig weiß und versteht. Dann sind auch die schlimmsten Verletzungen auf Dauer zu ertragen. Zuerst mal tut es weh und alle machen wir einen Bogen um das Schmerzliche. Ja, manchmal in der Realität steigt man aus, indem man einen Schockanfall kriegt und keine Erinnerung mehr. Auch im Traum machen wir einen Bogen oder in der Therapie gibt es die Widerstände. Wir machen da in der Regel einen Bogen um das zu Schmerzlichste. Aber damit ist es eben leider nicht erledigt.
Was mir viele Menschen auch erzählt haben, dass sie sagen, ich träume so gut wie nie. Ja, ist das richtig oder vergessen die Leute die Träume? Wie kann man das sehen?
Ja, wir vergessen die Träume. Das ist auch, da müsste ich spirituell ausholen, ist auch normal okay oder in meinen Augen sinnvoll, wenn wir morgens aufwachen, was im Übrigen vergleichbar ist mit unserer Geburt. Und in der Traumsymbolik ist ein Tag ein Leben, ne? Da haben wir einen Lebensabend und so weiter, dann muss das Vorwissen ins Unbewusste wegrutschen, damit wir ein momentan Bewusstsein haben und uns dem Tag widmen können. Und so ist es auch, wenn wir auf die Welt kommen, müssen auch die anderen Erinnerungen weichen. Also das ist okay. Die Leute, die sich nicht oder die sagen, sie träumen nicht, die träumen auch, aber sie erinnern sich nicht. Naja gut, das ist die Normalität, da gibt es nichts einzugreifen. Es ist zum Teil schade drum, weil es sehr interessante, heiße Informationen sind, aber es ist durchaus ein Stück Normalität. Wir hätten sonst, sag ich mal, den Kopf zu voll. Wir könnten nicht irgendwas, keine Studioaufnahme, kein Kaffee kochen, nichts machen, wenn wir die ganzen Träume präsent hätten. Aber dass sie da sind noch irgendwo, kann man ja daran erkennen. Auch wenn man einen Traum vergisst und es war ein Albtraum, ist man noch einen halben Tag niedergeschlagen. Und wenn man einen schönen Traum hatte, selbst wenn man ihn vergisst, ist man noch einen halben Tag high, um es so zu sagen. Also die Wirkungen sind durchaus noch da. Oder Sie kennen das ja vielleicht auch. Es kann passieren, dass man sich am Nachmittag, sieht man vielleicht ein gelbes Schild mit Blume oder schwarzer Umrandung, hier wie Studio Märchen oder so, und dann macht es Klick und man sagt, da erinnere ich jetzt plötzlich einen Traum dazu, weil das geht über die Symbolbrücke, über die Ähnlichkeitsbrücke. Da sieht man auch, dass er noch da ist, ne? Und ja, dass man ihn hatte. Oder vielleicht noch ein Wort zu den berühmten Déjà-vu-Erlebnissen, die manche Leute haben, ja, wo man den Eindruck hat, das kenne ich hier, die Situation. Manchmal konkret, manchmal nur diffus. Das sind auch alles Storys, die hat man im Traum schon gesehen. Und die sind aber vergessen und plötzlich steht man aber in einem Büro nach 60 Tagen und fühlt, dass man das kennt, obwohl es neu und fremd ist. Und da meldet sich der Traum und sagt, das hast du doch eigentlich schon erlebt, aber weit voraus im Traum oder zurück.
Ja. Ja. Kann man denn sagen, dass Menschen, die sich nicht an Träume erinnern können, ausgeglichener leben können, weil sie ja davon gar nichts dann erfahren von ihren Träumen?
Na, weder noch. Man kann weder sagen, dass die ausgeglichener leben oder es auch vielleicht nicht nötig haben, sich mit Problemen zu beschäftigen, noch kann man sagen, dass sie verdrängen. Also absolut keine Wertung, sage ich dazu, sondern ich betone diese Normalität. Vergessen ist okay, ist vorgesehen von der kosmischen Schöpfung her, um das so zu sagen. Und ich will da keine Wertung zu sagen, ob das besser, schlechter ist oder ob die glücklicher sind oder ob die mehr verdrängen. Das lassen wir so neutral stehen. Ja.
Gut, dann möchte ich das auch mal so stehen lassen und nach der Musik werden wir auch noch ein weiteres Thema aufgreifen. Nahtoderfahrung oder Nahtodforschung hat vielleicht auch mit diesem Thema etwas zu tun und darüber werden wir dann in der letzten Gesprächsrunde sprechen. Ja, Herr Müller, Traumdeutung, Traumforschung, darüber haben wir schon ganz viel gesprochen eben. Ja, und Nahtodforschung oder Nahtoderfahrungen, das ist ja etwas, ja, es hat damit auch etwas zu tun, alles was unbewusst ist. Und ja, wie weit ist man heutzutage in dieser Forschung, was die Nahtoderlebnisse betrifft?
Naja, es bleibt strittig. Wenn einer ein Materialist ist, der will es einfach nicht sehen. Eigentlich sind die vielfach gesammelten Nahtoderlebnisse schlagend. Ja, also wir haben da Informationen auch wieder in einer bestimmten Symbol- und Bildersprache, die bei den Menschen im Prinzip gleich sind, ob sie religiös sind oder nicht, die auch nicht abgeschrieben, abgelesen sind. Also hier kommt in diesen Nahtoderlebnissen ein, wie soll ich sagen, latent vorhandenes Wissen aus der Tiefe des Unbewussten hoch, immer ausgelöst durch einen Anlass, so geht es auch sonst mit Träumen oder mit anderen Ereignissen, einen Auslöser braucht es immer. Und diese übereinstimmenden Szenen sprechen für sich, die sind nicht halluzinativ, auch nicht auf endogene Morphine oder so zurückzuführen, auch nicht individuell, das ist ein Menschheitswissen, was ja man auch in der Antike und in Mythen überall schon finden kann. Also auch ein Bereich, vielleicht ähnlich wie die Träume oder auch ähnlich wie die Mystik oder manch einer macht es sogar mit Trommel, Rausch und Musik oder Rauschgift, aus der unsichtbaren Welt, wo wir Erkenntnisse sammeln können, die mit den Traumergebnissen über uns übereinstimmen. Auch die Träume sagen, im Tod passiert eigentlich gar nichts, wir leben sofort weiter. Nicht der Körper, Logo, ja? Oder die Träume sagen auch, wir hatten eine Existenz vor der Zeugung und vor der Geburt. Und die Nahtoderlebnisse, also es ist eine Grundsatzfrage. Wer es nicht erkennen will, mag es nicht, ja? Für mich sind die im Prinzip, selbst wenn es einige fragwürdige Sachen gibt, überzeugend. Und weil sie folgende Inhalte bringen. Erstens, irgendeine Instanz in uns lebt weiter, löst sich von der Materie, sieht zu, da haben wir das berühmte Schweben oder Out-of-Body-Erlebnis in den Nahtoderlebnissen. Im Übrigen möchte ich vielleicht noch einfügen, wir werden das alle haben. Da muss man mal gucken, etwa bei Rudolf Steiner, der hat das schon beschrieben vor 100 Jahren, ein Erinnerungstableau nennt er das. Wir haben zwar jetzt nur von den Leuten, die so zurückkommen, in Anführungsstrichen, diese Berichte, die anderen erzählen uns ja nichts mehr. Ich bin mir sicher, wir haben diesen Zustand im Sterben alle. Und zwar ist er der Erkenntniszustand im Leben. Ich vergleiche das mit Erleuchtung. Die Leute haben ja da auch diesen Sekunden- oder außerhalb der Zeit seienden Film, Rückblick über ihr ganzes Leben und verstehen zum ersten Mal, das ist ganz wichtig, verstehen zum ersten Mal den Sinn ihrer Biografie. Das kann das Bewusstsein im Leben leider nicht, sondern da hadern wir, finden alles absurd, widersinnig und so weiter. Das ist ein wunderbarer Moment, wo man frei ist, wo man in eine neue Dimension, in eine neue Welt geht, und zwar symbolisch im Sinne dieser Himmelfahrt, was ich eben gesagt habe, mit dem Schweben, Aufschweben oder abgeholt werden, und wo man zum ersten Mal den großartigen geheimen Hintergrundsinn der ganzen Welt, auch des Leids und seiner eigenen Biografie erkennt. Also vergleichbar mit Samadhi, mit Erleuchtung, was man im Übrigen auch manchmal im Traum haben kann. Ne? Mhm. Manchmal.
Ja. Ja. Manchmal erfährt man ja auch in den Medien von solchen Berichten, und ich habe manchmal dabei dann auch gedacht, ob das vielleicht sich derjenige nicht auch eingebildet hat im Nachhinein oder irgendwie so entwickelt hat, dass das vielleicht doch nicht so ganz wahr ist, diese Erfahrung während dieser Phase.
Mhm. Ich habe ja schon gesagt, wie das würde auch so, würde auch der ein Arzt und Psychiater, der Vorsitzende der Deutschen Nahtodforschungsvereinigung sagen, überzeugend ist, dass es so unindividuell ist. Das sind Storys oder Bilder oder Inhalte, die nicht auf persönlicher Erfahrung oder Einbildung beruhen. Das ist ein Kollektivwissen, so könnte man sagen. Das kommt aus dem kollektiven Unbewussten und ist ja sehr ähnlich auch über den Fluss und mit dem Licht und mit dem Empfangenwerden, mit der Liebe. Das ist ja sehr ähnlich mit allen Berichten über Tod, die man schon kennt, auch aus den Mythen. Oder hier vielleicht noch eine Geschichte dazu zu Ihrer Frage. Wenn man die Langsamsterbenden beobachtet oder ernst nimmt, dann erlebt man bei diesen alten Leuten vielleicht auch, dass die Tage vorher sagen, ich werde abgeholt. Ich sehe da und da in der Zimmerecke, sehe ich Franz und Lisa und Matthias, die ich früher kannte. Also die berichten, wenn man ihnen zuhören würde und sie nicht als dement abstempeln würde, die sehen auch schon etwas, also langsam, sukzessive. Was auch noch sehr interessant ist, es gibt Nahtodberichte, auch von Kindern, die erst später das verbalisieren können. Dann gibt es Nahtoderlebnisse, auch wenn man meint, wenn eine innere Entscheidung gefallen ist, man müsste sterben, zum Beispiel als Beifahrer kurz vor einem Unfall. Da hat man abgeschlossen. Oder wenn man im Berg beim Klettern abstürzt, ist aber im Seil gefangen oder gerettet und der Unfall findet nicht statt. Also wenn nur innerlich die Entscheidung fällt, jetzt muss ich gleich sterben, hat man ein sagenhaftes Nahtoderlebnis schon. Und außerdem gibt es auch ein paar Beweise, sag ich mal, von Menschen, die haben berichtet, was passiert ist am Unfallort oder bei der Wiederbelebung, bei der OP. Und im Nahtodzustand, im Nachhinein berichtet. Und das stimmte faktisch. Ja, da kam der Malteser, da kam der Helfer und der hat das gesagt und so. Also für mich gibt es da schon insgesamt eine Stimmigkeit, weil sich das auch unter anderem deckt mit den anderen mystischen Bereichen oder mit den Bereichen, die sich mit der unsichtbaren Welt beschäftigen. Zum Beispiel mit den Träumen oder sonstigen Erleuchtungszuständen. Letztlich ist das schon stimmig, und wenn ich das vielleicht hier zum Trost oder als wichtiges Fazit sagen kann, das ist für mich ganz tief eingedrungen und unumstößlich. Wir haben eine Vor- und Nachexistenz. Wir machen hier auf der Erde eine Passage, eine interessante Passage, eine notwendige, wichtige. Das ist aber bei weitem nicht alles. Wir sind Bürger zweier Welten, der vergänglichen, zeitlichen und materiellen und der ewigen Welt. Das hat jetzt nicht mit irgendwelchen Religionen zu tun. Das ist einfach zwingend, mir liegt mir das vor durch meine Beschäftigung mit Träumen und Jenseitsforschung. Wir sind auch Bürger einer ewigen, zeitlosen, unmateriellen Welt. Und das kann man dann in den Bereichen, mit denen ich mich beschäftige, finden, ja, oder bewiesen finden.
Ja, apropos immateriell, die Welt ist ja in vielen Bereichen sehr materiell, kommerziell und teilweise oberflächlich. Es wird an solchen Sachen manchmal wahrscheinlich gar nicht so oft gedacht. Ist denn Ihrer Ansicht nach die Forschung auf dem Gebiet, Nahtodforschung oder Traumforschung, ist die denn genügend, wird die genügend betrieben oder sollte man da mehr tun?
Ja, Sie sagen die Forschung. Die Forschung ist nicht einheitlich, die Wissenschaft auch nicht. Die Wissenschaft ist genial und sie ist auch käuflich und zeitabhängig. Also die Leute, ich höre das ja oft manchmal in Kursen, Seminaren, ja, was sagt die Wissenschaft dazu? Ja, die Wissenschaft, da gibt es Sonne und Sonne, ja. Also ich würde schon sagen, wenn ich das aber mal beiseite lasse, letztlich für unsere, auch für die Welt, für den Abbau von Aggressionshintergründen und Motivationen, für den Abbau dieses, was man ja manchmal beobachten kann, eigentlich wahnsinnigen Egos in der ganzen Welt, was so viel Leid schafft, wäre das Wissen um unsere sichere, jenseitige, ewige, geistige Existenz heilend. Wir machen ja sehr viel aus Angst, wir machen sehr viel aus Kleingeistigkeit und wer wirklich weiß um seine ewige Existenz, ich will jetzt nur mal so ein paar große nennen, meinetwegen Jesus, Lao Tse oder Buddha oder wie auch immer, wer darum weiß, der kann die Erdeninteressen gelassener sehen, distanzierter sehen. Das heißt, es gibt dann auch, wenn ich mir meiner Unzerstörbarkeit als ewige Seele bewusst bin, habe ich weniger Motivation, hier Kriege zu führen, ob nun große mit Waffen oder psychische Kriege. Es würde, oder auch die Trauer, ja, wenn man, wann kommt der Tag, von Nostradamus im Übrigen vorausgesagt, aber da kann man ja auch durchstreiten über Nostradamus, wann kommt der Tag, wo die Leute wissen, der Tod ist eine Sache, die man auch mit Freude als Neustart in eine andere Dimension sehen kann. Und nicht nur wissen, jetzt sind ja heute schon dran, wir kratzen es ja schon an, dass es ein Wissen ist. Aber es ist auch ein Erlebnis, also ein Wissen, das in die Blutgefäße und in die Seele geht. Das ist ein Angstabbau, so will ich vielleicht sagen, psychologisch. Je mehr ich von meiner ewigen Existenz weiß, je mehr baut sich meine Angst als Kreatur, die meistens ist ja alle Angst eine Angst vor dem Tod, das hat Sigmund Freud schon erkannt. Alle Ängste sind Varianten von Todesangst. Diese Kreaturangst, die wir haben, weil wir meinen, wir würden vernichtet im Tod, die baut sich etwas ab. Je mehr wir erleuchtet sind und wissen, dass wir auch zu einer anderen Welt gehören und da unzerstörbar sind, bauen wir diese Angst auf der Erde ab und das mindert die Kämpferei, ja, und die Aggression.
Ja, dann möchte ich das als Schlusswort auch so stehen lassen. Im Studio Merten war heute Abend Willi Peter Müller und Sie haben uns erzählt über Traumforschung, Traumdeutung und Nahtoderfahrung, Nahtodforschung, was bestimmt viele, viele Menschen interessiert, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier im Studio Merten, Herr Müller.
Dankeschön, ich auch.